Das ist mal ein Funkwecker. Der ist mir eben runtergefallen. Und dabei sind die Batterien mal wieder rausgegangen. Beim letzten Mal, als ich den beim Bibelgespräch gebraucht habe, hat er sich dann nicht erholt mehr. Er konnte dann die Wegzeit, die Funkzeit nicht mehr einstellen. Warum auch immer. Jetzt hat's geklappt. Ist ja auch so eine Frage, ob wir eigentlich schon mitgekommen sind mit der Zeit jetzt. Ich will gar nicht groß lamentieren, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. Und doch sind wir schon wieder am Ende eines Kalenderjahres angekommen. Viel wichtiger als das Jammern darüber, dass es immer so schnell geht, ist ja eigentlich mal der Blick darauf, was war für dich eigentlich im Jahr drin. Wie hast du dieses Jahr eigentlich erlebt? Vielleicht fängt das mit einem Gefühl an, das sich breit macht, das so übereinkommt, wenn man dran denkt. Vielleicht auch mit Gedanken, etwas, was einem sofort einfällt. Wenn du Gott etwas zu diesem Jahr sagen könntest, und das kann man ja tatsächlich, was würdest du denn dann sagen eigentlich? Kann ja sein, dass du dankbar bist und sagst, ich möchte das Jahr nicht streichen aus meinem Leben. Vielleicht bist du aber auch enttäuscht. Möglicherweise hast du viel Schönes erlebst und könntest heute noch jubeln. Könnte aber auch sein, dass es schmerzhaft war an einigen Stellen. Matthias Bomas hat uns ja schon etwas mit hineingenommen. Und ich freue mich immer wieder darüber, dass wir mit einem Gottesdienst so das Ende des Jahres einläuten können, so die letzten Stunden, uns nochmal besinnen. Wie dieses Jahr eigentlich betrachtet werden kann. Und es dann auch zurückzulassen mit allem, was darin war. Manches aus diesem Jahr wird uns ja auch in der Zukunft begleiten. Manche Dinge wird man ja nicht los. Vor allem den Gott nicht, der uns treu ist. Ich habe am Anfang meiner theologischen Ausbildung in einer Zeit der Niedergeschlagenheit unermesslichen Gewinn gehabt von einem Satz, den jemand beim Begrüßungsgottesdienst am Seminar vorgelesen hat. Ich konnte ihn schon auswendig, als ich ihn das erste Mal gehört hatte. Der, dem die Zukunft gehört, hat sich in meiner Vergangenheit als gnädig erwiesen. Sollte er künftig ein anderer sein? Die sogenannte Jahreslosung, dieses Motto, das sich Christen aneignen für ein Jahr, was über diesem Jahr stand, hatte ja etwas mit dem Herzen zu tun. Das ist ja in der hebräischen Sprache anders als bei uns. Es ist dort vielmehr das, was den Menschen eigentlich ausmacht. Der Wille und auch der Sitz des Gewissens. Im Herzen fallen Entscheidungen, im Herzen werden Pläne geschmiedet, im Herzen wird nachgedacht. Es wird sogar zu seinem Herzen gesprochen manchmal. Also Geist ist ja ein genauso wesentlicher Aspekt menschlichen Lebens, der auch in unserer Jahreslosung vorkam. Es geht also um unser Leben insgesamt, um unser Menschsein. Und da ist uns in der Jahreslosung das Versprechen begegnet von Gott: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Das ist nach der sogenannten Einheitsübersetzung formuliert. Die Luther-Übersetzung formuliert etwas wörtlicher, weil nämlich die beiden Worte tatsächlich ein und dasselbe sind. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ja, schenken, geben oder auch legen. Hier ist es das Geben. Das ist natürlich zunächst mal gleichbedeutend. Und doch stelle ich manchmal fest, dass wir uns doch in einem Missverständnis befinden. schenken. Das ist ja normalerweise ein kurzer Akt, vielleicht sogar ein plötzlicher und überraschender, manchmal auch unerwartet, aber das Schenken selber geht ja relativ schnell. Ich habe was für dich, dann nimm. Entweder nimmt man es oder nicht. Wird uns so ein neues Herz geschenkt? Ja, manchmal ja. Manchmal geschieht die Erneuerung. Jedenfalls macht es den Eindruck, wie von einer Sekunde auf die andere. Ein Alkoholiker wird vielleicht plötzlich trocken. Ja, plötzlich. Gewisse Dinge, die man als Überzeugung getragen hat, verlieren die Kraft und plötzlich hat man eine andere Überzeugung und lebt danach und es gelingt mitunter. Und doch ist es meistens anders. Da geht das nicht so schnell, diese Veränderung. Da steckt man auch als Christ, selbst wenn man schon lange mit Jesus lebt, möglicherweise schon lange drin. Natürlich wird die Veränderung durch den Heiligen Geist bewirkt. Der kann das auch plötzlich machen, ja. Macht er nur oft nicht. Er möchte ja bewirken, dass wir wollen, was Gott will. Dass uns das wichtig wird, was Gott unter den Nägeln brennt. Den Willen eines anderen nehmen wir aber nur wichtig für uns, wenn wir demjenigen vertrauen, der da etwas will. Sonst bleibt das für uns unbedeutend, immer außerhalb von uns. Dass diese Erneuerung nicht nur Menschen etwas angeht, die Jesus noch nicht kennen, wird in einem Zitat von dem ehemaligen Papst Benedikt deutlich. 2011 hat er einmal gesagt, der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen. Der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen. Der einzige Fallstrick, vor dem die Kirche Angst haben müsste, ist die Sünde ihrer eigenen Mitglieder. Nicht nur darin, aber darin kommt zum Ausdruck, dass eine Erneuerung des Herzens offensichtlich nicht einfach mal so geschieht. Und dann ist das so. Wenn Gott also unser Vertrauen gewinnen will, wie macht er das denn? Wie erneuert er unser Herz? Wie wird unser Herz bewegt, Gott zu vertrauen? Das gucken wir uns an unter dem Titel, wie Gott dich erneuert. Das geschieht meiner Ansicht nach erstens durch Diensterfahrungen und zweitens durch Grenzerfahrungen. Ich lehne mich hier ziemlich an einen Teil, den wir beim Mitarbeiterwochenende hatten. Und da so viele leider nicht mitfahren und es mir so unter den Nägeln brannte, habe ich gedacht, ich führe diese beiden Dinge hier kurz nochmal in die ganze Gemeinschaft ein. Etwas, was mich vor einiger Zeit selber sehr bewegt hat, weil ein Prediger auf einer Arbeitskonferenz davon berichtete, dass in ihrer Gemeinschaft zwei Bibeltexte im Zusammenhang mit der Jahreslosung besonders hervorleuchteten. Und er hat da gar nicht so viel zu gesagt, aber mir leuchtete plötzlich einiges auf. Und der erste ist eben zum Thema Diensterfahrungen dieser Bericht davon, wie Jesus auf einen Schlag 5000 Männer, alle anderen mal nicht mitgezählt, war noch keine gleichberechtigte Sprache und so, alle anderen nicht mitgezählt, satt macht. Ja, die hatten da eine Unterredung. Eigentlich wollte Jesus mit seinen Jüngern mal ein bisschen Ruhe haben, aber das ging nicht. Die Leute kamen schon wieder. Das ist ja wie im richtigen Leben. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten, lesen wir. Ja, und Jesus steigt aus dem Boot und hat Mitleid und er heilt erstmal ihre Kranken. An anderer Stelle steht auch, er hat dann auch ihnen Gottes Wort gesagt. Da muss wohl unser Prediger recht harmlos gegen gewesen sein, was die Dauer angeht, denn es wurde Abend darüber. Wir haben auch Abend, genau. Aber ich habe euch nicht in den Abend gepredigt. Genau, heute nicht. So, und jetzt kommen die Jünger von Jesus, wie man das so kennt, immer wieder aus den Berichten. Ne? Jesus hat mal wieder keine Peilung, wir müssen ihm ein bisschen helfen. Mensch, Jesus, also es ist jetzt ja schon spät und die Leute sind jetzt schon den ganzen Tag bei dir. Edeka macht gleich zu, Mensch, lass sie doch mal gehen, die müssen sich doch noch was zu essen kaufen. Das ist doch gut. Ich meine, wenn das mal so wäre, ihr Lieben, dass Christen wahrnehmen, was die Menschen um sie her bewegt. Das ist ja großartig. Ob jetzt hier vor allem, das kann ja auch sein, der eigene Magen tonangebend war, weil der schon recht leer war und anfing zu knurren. Das mag ja sein. Und man dann dachte, Mensch, nur ich jetzt, das sage ich nicht, ne, dass ich jetzt Hunger habe, da ist jetzt ja viel wichtiger, dass man Gottes Wort predigt, aber die anderen haben ja auch Hunger. Damit kann man ja mal kommen. Das müsste doch eigentlich ziehen. Wissen wir nicht. Warum sie das sagen, wissen wir nicht. Dass sie jedenfalls ziemlich dumm aus der Wäsche gucken, als Jesus ihnen antwortet. Das wissen, können wir uns vorstellen. Er sagt nämlich, die brauchen gar nicht zu Edeka gehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Jetzt schnappt er völlig über. Jesus, wir haben auch nichts. Wir müssten auch mal ein bisschen los. Muss ja nicht Edeka sein, kann ja auch Lidl sein oder wer auch immer. Ja, gehen wir lieber hin. Genau, deswegen bringe ich mal ein paar andere Dinge noch ein. So, ja, wir haben noch genauso wenig. Wir lesen dann bei Johannes, dass sie dann ein bisschen nachforschen, was denn überhaupt da wäre. Und ein Junge hatte dann 5 Brote und 2 Fische dabei. Interessanterweise, die Jünger alle nix. Auch die anderen offensichtlich nix. Oder sie wollten es nicht hergeben. Kann auch sein. Man hat ja auch schon so wenig. Es reicht ja gerade mal für einen selber. Da muss so ein Kind kommen und großzügig sein. Und sagen, ja Mensch, von mir könnt ihr ruhig was haben. Ne, wissen wir gar nicht. Aber es ist vorstellbar, dass andere auch was hatten und aber gedacht haben, nö, mein Magen knurrt auch, behalte ich mal lieber für mich. Jedenfalls kommen sie und sagen, wir haben hier nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Und dann sagt Jesus, ja, dann bringt mir das doch mal. Und tatsächlich, unfassbar, sie bringt's. Und Jesus ließ die Leute sich da so in Grüppchen lagern. Und dann sah er auf zum Himmel, dank Gott, brach das Brot und gab es den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie gaben das dem Volk. Und sie gaben, 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 huch, und sie gaben, es wird ja gar nicht weniger, und sie gaben. 5000 Männer werden satt. Vielleicht sind hier die Männer erwähnt, sagen wir es mal zum Schutz, weil die ja natürlich mehr Hunger haben als die anderen. Die essen ja mehr, bei uns jedenfalls. Die werden satt von 5 Broten und 2 Fischen. Das hätten sich diese Freunde von Jesus nie ausgesucht. Komm, lass uns mal mit Jesus irgendwo hingehen und dann stellt er uns mal eine Aufgabe, mit der wir nichts anfangen können. Gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben doch selber zu wenig, Jesus. Ist das vielleicht auch der Blick, mit dem du dieses Jahr betrachtet hast? Ach Herr, es ist immer zu wenig. Ist alles zu wenig. Und nüchtern betrachtet, braucht man nicht lange rechnen, sind 5 Brote und 2 Fische wirklich zu wenig. Und jetzt stelle ich mir vor, wie sich dieser Junge gefreut haben muss, dass mit seinen 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer plus noch, immerhin dieses Kind war ja schon mal dabei, wurde nicht mitgezählt, satt wurden. Genug zu essen bekamen. Es blieben 12 Körbe voll übrig. Ich weiß nicht, ob 12 Körbe oder 5 Brote mehr sind. Müsste man jetzt mal die Körbe sehen. Aber das werden nicht solche, wie ich da unten stehen habe, gewesen sein. Was sollte man mit solchen Körben? Das müssen wohl welche, die man tragen konnte, gewesen sein. 12 Körbe voll blieben übrig. Da blieb mehr übrig, als da war vielleicht. Und der Junge sitzt da oder steht da oder was auch immer er gemacht hat und guckt mit an, wie die alle satt werden, nur von seinem bisschen. Und zwar nur, weil er bereit war, es zu geben. Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger haben bloß mitgemacht. Die sollten nicht dafür sorgen, dass es dahin kommt, das Essen. Die sollten auch nicht dafür sorgen, dass es mehr wird. Ach ja, das können wir ja gar nicht. Immer ist es zu wenig und immer gibt es uns Aufgaben, die wir gar nicht können. Ich habe gar keine Zeit, ich habe auch keine Lust, ich habe auch gar keine Kraft mehr. Ich kann sowieso nichts und ich bin auch nichts, wenn es darum geht, jedenfalls nicht. So. Tja, ne, mich kann es gar nicht gebrauchen. Da lacht Gott sich schlapp. Als ob es jemals davon abhing, was du kannst oder was du hast. Ich mach da was draus. Wer das wagt, der wird hineingenommen in den Prozess der Herzensveränderung. Und jetzt erleben wir an der Stelle ja auch schon, darum, die Menschen, mit denen wir leben, zu lieben, kommen wir schon um unsertwillen gar nicht rum. Was haben die Jünger hier eigentlich für eine Erfahrung gemacht? Was die für einen Gott haben, der überhaupt nicht darauf angewiesen ist, dass man genug kann und genug hat und genug macht. Der einen einfach nur mit einbaut, damit man selber entdeckt, wer er ist. Da wäre ich gern bei gewesen. Unter uns gesagt, ich bin ja dabei. Schon seit 25 Jahren. Man kann sich sehr gut drücken. Vielleicht stellt Jesus uns jetzt auch gerade die Frage, bist du eigentlich noch dabei? Oder bist du schon dabei? Dass ich sage, gebt ihnen zu essen. Du weißt, was sie brauchen, das siehst du, das kannst du an dir selber auch feststellen. Der Magen war auch hungrig. Und du weißt, was sie brauchen. Du hast es zwar nicht, aber ich hab's und ich möchte es weitergeben. Machst du da mit eigentlich? Oder hast du dir das bisher gespart? Und damit auch diese Erfahrung der Herzensveränderung. Die geschieht nämlich durch Diensterfahrung, dass Gott uns Aufgaben gibt, bei denen wir entdecken, meine Möglichkeiten sind hier nichts, das kann nur Gott. Genau darum geht's. Und dann geschieht im Dienst auch das Zweite, dass Gott nämlich erneuert durch Grenzerfahrungen. Und jetzt kommt ein zweiter Bericht, der kommt direkt danach. Ja, gerade haben sie das erlebt, da sagt Jesus so, nun gönnt euch mal wirklich ein bisschen Ruhe, fahrt mal raus aufs Meer. Oh, eine schöne Bootsfahrt. Oh, so schön in die Abendsonne hinein. Herrlich, bisschen paddeln. Jesus bleibt noch da, verabschiedet noch die Leute und geht mit seinem Vater reden. Da hat er sich immer wieder Ruhe zugenommen, teilweise eine ganze Nacht, so wie jetzt. Wenn wir bei Einbruch der Dunkelheit mal so rechnen, 18 Uhr, verging eine ganze Zeit, die Jünger sind da mitten auf dem See Genezareth und der ist jetzt etwas tückisch. Die Ufer fallen so steil ab wie bei einer Badewanne. Wenn man in der Badewanne ein bisschen Wellen, also Wind macht, dann schlagen die Wellen schon ziemlich hoch. Und da kam jetzt, und das konnte plötzlich passieren, Fallwinde von den Bergen. Ja, und plötzlich verwandelt sich das Meer in eine wütende Wassermasse. Das schaukelt und schaukelt und schaukelt. War immer die Lieblingsgeschichte meiner Kinder, wenn ich das zu Hause mit der Decke so erzählt habe und so. Herrlich. Die kommen also jetzt richtig in Seenot. Dagegen war dieses Boot eine Nussschale, dieses Fischerboot. Ja, das war nicht für Hochseegänge angelegt. Normalerweise bei dem Wetter hat man ja nicht gefischt. Da ist ja kein Fisch oben an der Oberfläche, man fischt ja nur an der Oberfläche. So, und die kommen richtig in Seenot. Das muss man sich jetzt auch wirklich so vorstellen, dass da Lebensgefahr besteht. Nicht nur, das Paddeln ist so mühsam geworden. Natürlich auch, man kommt ja gar nicht mehr vom Fleck. Ja, geht nur noch rauf und runter. Sondern es ist auch wirklich Not. Der Wind stand ihnen entgegen, lesen wir. Und dann, die Nacht ist in Nachtwachen aufgeteilt. 18 Uhr beginnt die erste bis 21 Uhr. 21 bis 0 ist die zweite. 0 bis 3 ist die dritte. 3 bis 6 ist die vierte. Wenn wir mal davon ausgehen, dass sie losgefahren sind, so als es dunkel wurde, so in der ersten Nachtwache, dann mussten sie mindestens 2 Nachtwachen rudern, ohne dass Jesus irgendwie was von sich hat merken lassen. Der guckt die ganze Zeit zu. Wie kann das denn sein? Schon wieder. Jetzt kann man ihn ja nicht aufrütteln, so nach dem Motto, ach, Jesus, die haben doch auch mal Hunger und so. Haben wir ja vorhin gemacht. Jetzt kommt er, hat er wieder keine Ahnung, was läuft. Und man kann ihn nicht ansprechen. Denkt man jedenfalls. Jesus ist auf seinem Berg, worüber er wohl mit dem Vater gesprochen hat. Die Jünger hatten keine Ahnung davon. Jesus kriegt mit, wie das dem Boot auf dem Wasser geht. Schließlich ist er auf dem Berg. Aber für die Jünger sieht's aus, als guckt Jesus nur zu. Als würde ihn das alles nichts angehen. Als mache er nichts. Dabei betet er. Wer wohl dafür sorgt, dass das Boot nicht untergeht. Aber das weiß eben der Jünger nicht. Die Jünger wissen es nicht. Im Psalm 121 steht ja, der dich behütet, schläft nicht. Aber das ist ja so mit Bibelworten. Die sind ja nur für die Stunden, wenn man sowieso spürt, dass es so ist, wie es da steht. Die sind ja nicht etwa für die Stunden, wenn alles anders aussieht. Nein, es gilt immer nur, was ich fühle. Es gilt immer nur, was ich sehe. Es gilt immer nur, was ich glauben kann. Und so sieht es dann aus. Da sind sie in Seenot und Jesus ist weit weg auf dem Berg und interessiert sich nicht dafür. Tja, die Herzensveränderung ist eine Geschichte des Irrens, ihr Lieben. Der Mensch denkt und irrt sich damit. Und in der vierten Nachtwache, also zwischen 4 und 6, irgendwann zwischen 3 und 6, kommt Jesus auf dem Wasser. Die haben zunächst Schiss, da merkt man, wie wenig sie damit gerechnet haben, dass Jesus noch irgendwas machen kann in dieser Lage. Haben da Angst vor irgendwelchen Gespenstern und so, da gab es natürlich solche Sagen. Ja, wenn da die Seeleute verschwunden sind, was soll es denn sonst gewesen sein? So, und schreien. Und Jesus spricht mit ihnen. Seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und jetzt ist Petrus der am schnellsten funktioniert, wenigstens mit der Zunge. Der sagt sich, Mensch, wenn Jesus sagt, der kann auf dem Wasser gehen. Vorher das Ganze verzweifeln und so, alles vergessen. Jesus kann auf dem Wasser gehen. Mensch, dann könnte der das ja auch machen, dass ich das auch kann. Jesus, wenn du das bist, dann befiehl mir doch zu dir zu kommen. Ja, komm her, sagt Jesus. Komm her. Steig doch aus deinem Boot. Verlass doch mal deine Komfortzone. Wag doch mal was. Eben haben wir das noch auf dem Land getestet, da hattest du noch nicht groß Not. Da habe ich dir bloß einen Auftrag gegeben. Der hat doch noch nicht dein Leben gefährdet. Jetzt komm raus aus dem Boot. Und Petrus, ne, ist jetzt wirklich schnell, ob die anderen gedacht haben, der ist nicht ganz dicht oder gesagt, oh, hätte ich auch bloß gefragt oder so, weiß man ja nicht. Jedenfalls steigt er aus. Der geht da auf dem Wasser. Und geht zu Jesus. Wahnsinn. Moment, was mache ich hier eigentlich? Hä? Der Wind ist ja immer noch da. Und die Wellen sind so groß, so hoch. Außerdem, ich kann gar nicht auf dem Wasser gehen. Vielleicht kann ich nicht mal richtig schwimmen. Gluck, 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 gluck. Dann säuft er ab. Er guckte sich an, was alles so los ist. Und hielt das für die Wirklichkeit. Und säuft ab. Und geht mal richtig baden. Wie gut, dass man bei Jesus baden gehen darf. Und dann schreit er, Herr, rette mich. Und Jesus streckt sofort die Hand aus und ergreift ihn und holt ihn da aus dem Wasser. Von wegen, Jesus ist nicht da und er sieht nur zu und der versteht nichts von der Sache. Der holt ihn sofort raus. Und jetzt kommt's. Jetzt spricht er ihn an. Nicht darauf, guck mal, da haben wir noch was erlebt. Ne? Mensch, kannst auf dem Wasser gehen, ne? Und so. Mensch, was war das? War ein tolles Erlebnis. Nein, sondern das, worauf es in unserem Leben ständig ankommt, spricht er an. Sag mal, warum hast du eigentlich so wenig Vertrauen zu mir? Du Geringgläubiger, wörtlich. Kleingläubiger hat immer so den Eindruck von, als ob das um einen großen Glauben ginge. Nein. du mit dem wenigen Glauben, du, der nicht vertrauen kann, dass ich noch Herr der Lage bin. Warum ist das bei dir eigentlich so? Ja, das sind meine Erfahrungen. Bin noch nie auf dem Wasser gegangen. Und der Wind war schon immer gefährlich. Und das Meer ist nun mal düster und dunkel. Und wenn man da sinkt, dann säuft man ab. Ist ja alles richtig, sagt Jesus. Ist alles richtig, aber ich bin noch da. So war dein Jahr dann auch. Und wie auch immer du dir vorgekommen bist. Ob vom Winde verweht oder durchnässt, im Stich gelassen oder gut aufgehoben. Wir entdecken, Jesus hat seine Freunde in diese Lage hineingeführt. Er hat ihnen befohlen zu gehen. Und er brauchte nicht erst wetter.de, um zu wissen, dass da ein Sturm kommt. Das hat er alles berechnet. Ist extra auf seinen Berg gegangen, worüber er wohl mit dem Vater gesprochen hat. Um dann in der letzten Abteilung der Nacht erst zu den Jüngern viel zu spät zu kommen und die Jünger erfahren zu lassen, du warst immer in meiner Hand. Das hättest du auch mit weniger Angst hier durchstehen können. Aber gut, jetzt weißt du es wenigstens. Jetzt kannst du es wenigstens ins Herz fassen. Wie sollen wir das eigentlich sonst lernen, wenn nicht durchs Leben? Es geht eben gerade nicht mit, der Herr schenkt uns ein neues Herz, so nach dem Motto, klack, ach ja, ist ja jetzt alles anders. Es geht durch Erfahrungen, auch durch Grenzerfahrungen. Hier stand es wirklich auf des Messers Schneide. Und menschlich gesehen hat Jesus wirklich alles falsch gemacht. Alles. Und am Ende lief doch alles richtig. Aber erst vom Ende her betrachtet, ihr Lieben. Denn am Ende fallen alle, die im Boot waren, auf ihre Knie und sagen, du bist ja wirklich Gottes Sohn. Darum ging es auch in diesem Jahr in deinem Leben, dass du das entdeckst. Darum geht es auch übrigens im neuen Jahr. Darum geht es in deinem Leben. Und durch diese Grenzerfahrung konnte Jesus es seinen Freunden deutlich machen. Und jetzt sind das so Erfahrungen, die wir machen, wo wir Probleme haben, wo wir nicht weiter wissen, wo uns vielleicht andere solche Probleme machen, dass wir nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr weiter können. Wo wir uns vielleicht selber Probleme machen, dass wir nicht mehr weiter wissen und nicht mehr weiter können und nicht mehr weiter gehen. Und das jetzt mal mit diesem Blick betrachtet. Solange Petrus den Blick auf Jesus hatte und vor allem hat gelten lassen, wer Jesus ist und was Jesus kann, da konnte er sogar auf dem Wasser gehen. Da kann man sogar mit deinen Lebensmöglichkeiten weitermachen. Wenn wir aber uns beschränken auf unsere Möglichkeiten und lieber das glauben wollen, dass Gott nicht für uns da ist, dann ist es aus. Diese Entscheidung haben wir zu treffen. Ob es jetzt Probleme sind oder ob es Vergebung ist, um die wir andere bitten sollen oder die wir von anderen erbeten sollen, ob das Matthias hat vorhin ja auch schon Situationen angesprochen. Irgendwelche Situationen, Umstände sind, die uns das Leben wirklich schwer machen. Oder auch wir selber. Das können wir bei Jesus entdecken. Vergebung zum Beispiel heißt ja nicht, ich tue so, als wäre nichts passiert. Das ist ja Quatsch. Das nicht vergeben, das ist vergessen. Erinnert eher so an eine Form von Krankheit. Sondern wir beide wissen, was passiert ist. Aber wir halten aneinander fest und nehmen uns gegenseitig wichtiger als das Geschehene. Und wir lassen uns vom geschehenen Unrecht nicht vorschreiben, wie wir miteinander umgehen in Zukunft. Sondern lassen uns von Gott und seiner Zuwendung zu uns leiten. Deshalb kann man neu anfangen. Mit anderen und mit sich selber bei Gott. Wie Gott dich erneuert. Er führt dich in Umstände, in denen du nur noch ihn hast. Mit allem, was du erlebst, hat er Gutes vor. Im Vertrauen auf ihn findest du Ruhe und Kraft. Amen.